Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Hallo 90er Jahre Kinofans. Sie erinnern sich sicher noch an die amerikanische Firma Cyberdyne und deren KI namens Skynet, die sich, sobald sie online war, selbstständig gemacht hat und mal eben den Atomkrieg gegen die störenden Menschen ausgelöst hat. Legendäres Worst-Case-Szenario. Im Film Terminator 2 mit Arnold Schwarzenegger. Science-Fiction natürlich. So, und nun kommt aber der absolut nicht fiktionale Elon Musk und plant, einen Supercomputer zu bauen, mit dem dann die ultimative KI trainiert werden soll. Den ersten Schritt in diese Richtung geht er nun mit seiner Firma xAI, deren Chatbot nichts anderes als die Wahrheit verkünden soll, so beschreibt es Musk. Klingt ein bisschen nach 2024er Terminator Drehbuch und lässt einige Fragen offen. Wir berichten gleich darüber. Aber Stichwort Visionen. Berlin ist Schauplatz Nummer 1 dieser Sendung. Die Republika Tag 3. Heute geht in Berlin Europas größte Digitalkonferenz zu Ende. Ich bin verbunden mit Sascha Wandhöfer aus der Medias Res Redaktion. Der hat für uns die Konferenz verfolgt. Who cares war die große Überschrift. Ja, Sascha, was waren denn jetzt rückblickend die großen Themen?
Ja, ist jetzt wenig überraschend, dass ein großes Thema auch hier die künstliche Intelligenz war. Risiken und Chancen durch KI. Wie wirkt sich das auf Medien aus, auf die Gesellschaft? Der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung hat zum Beispiel davon erzählt, wie erfolgreich ihr Chatbot zur Europawahl ist. Bei der Runde KI als Demokratieverstärker, da war die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP mit dabei. Und sie hat sich ein bisschen über sich selbst gewundert, dass sie mittlerweile das hier glaubt.
Dass wir heute eigentlich auch gerade KI brauchen, um dem ganz gefährlichen Weg der Manipulation und Desinformation gerade in sozialen Medien entgegenzuwirken und Informationsgewinnung mal wieder mit Fakten zu versehen.
Das ist eine Hoffnung, die immer wieder mal aufgekommen ist, oder dass KI automatisch Hasskommentare löschen könnte. Aber KI macht es natürlich auch einfacher, Fakes und Desinformationen überhaupt erstmal zu erstellen. Gab ein Panel zum Thema Deepfakes zum Beispiel, da war die Forderung, mehr Geld für die Wissenschaft, um Deepfakes erkennen zu können, mehr Forschung für Faktenchecks, Kindern schon zeigen, wie KI Fakes erstellen kann. Und dieses Pro und Contra greift ein Vortrag vom Vorsitzenden von Algorithm Watch ganz gut zusammen, Matthias Spielkamp. Der hieß, KI wird uns alle retten, es sei denn, sie tut es nicht. Da hat er gewarnt, dass KI oft zu positiv besprochen würde, weil Medien zum Beispiel ständig die zitieren, die direkt daran beteiligt sind, KI zu entwickeln. Aber viel zu selten würde mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gesprochen. Und er hat auf die Gefahr bei Wahlen hingewiesen. Bei einer Untersuchung von Algorithm Watch sei fast jede dritte Antwort von ChatGPT zu Wahlen falsch oder missverständlich gewesen.
Ja, da würde ich nochmal nachfragen. War das denn ein Thema auf der Republika, KI und Desinformation bei Wahlen? Es ist ja nun, die Europawahl steht an, US-Wahlen im Herbst, Landtagswahlen, das ist ja virulent das Thema in diesem Jahr.
Ja, das ist immer so ein bisschen durchgewabert durch die Vorträge und Diskussionsrunden. Zusammen mit der Frage, wie Medien und die Gesellschaft jetzt nicht nur mit Desinformationen, sondern auch mit Populismus umgehen können, mit Rechtsextremismus. Das viral gegangene Sylt-Video, in dem ausländerfeindliche Parolen gerufen wurden, das wurde immer wieder mal erwähnt. Und die Frage war dann oft, also welche Verantwortung haben Medien jetzt denn dabei, dass die gesellschaftliche Stimmung zu kippen scheint? Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hat zum Beispiel bei ihrem Vortrag über kaputte Kommunikation kritisiert, dass Medien zu sehr auf Extreme gucken, zu sehr personalisieren oder auch Machtfragen überbetonen.
Ist das der nächste Streit der Ampel? Wird die Ampel noch halten? Ist jetzt womöglich jemand beschädigt? Ist der Bundeskanzler womöglich dann doch nicht mehr der nächste Bundeskanzler? Also all diese Fragen, die dann unglaublich viel Raum einnehmen und dann eben sich nachher in so Umfragen widerspiegeln in der Tatsache, dass Menschen eben sagen, hey, spannend, ja, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, worum es in der Sache tatsächlich geht.
Und das würde es Populisten zu leicht machen. Und Schieflagen in der Berichterstattung hat zum Beispiel die Autorin und Journalistin Jagoda Marinic kritisiert. Ihr Beispiel, 2015 seien medial fast 9 Millionen Menschen verschwunden, die sich für Geflüchtete engagiert haben. Gezeigt worden seien die wenigen, die laut waren, die Schreihälse, sagt sie.
Das ist jetzt der Blick zurück in Sachen Journalismus. Aber die Republika ist ja auch immer oder möchte natürlich auch immer ein bisschen visionär sein. Werfen wir mal einen Blick nach weiter vorn in Sachen Journalismus. Was kann der machen? Was kann der leisten in Zukunft?
Also Marinitsch wünscht sich zum Beispiel, die guten Geschichten in den Fokus zu rücken. Das ist auch ein Vorschlag, den Reuschenbach in ihrem Vortrag gemacht hat. Da gab es die Idee eines Tags der guten Nachricht oder auch ein Programm für Perspektivwechsel, dass also Journalisten zum Beispiel mal in Ministerien gehen, gucken, wie arbeiten die da, dass Wissenschaftlerinnen besucht werden und das Ganze dann umgekehrt. In einer Podiumsdiskussion über Populismus, da hat der Chefredakteur von Korrektiv, Justus von Daniels, die Frage in die Runde geworfen, ob es nicht auch ein Fehler ist, wenn Medien ständig populistische Aussagen wiederholen. Darauf hat die Wissenschaftsjournalistin Maiteen Nguyen Kim dann geantwortet, naja, doch, müssen wir schon immer wieder drauf eingehen, aber wir müssen es konsequent einordnen und zwar immer, jedes Mal. Und sie hat einen Teil der Verantwortung von den Medien wegverlagert.
Wir sollten uns alle auch mal nochmal immer wieder vergegenwärtigen, wer sind denn die Medien und warum sind sie denn so? Warum spitzen die denn immer so zu? Weil die dann nämlich damit erfolgreich sind bei jedem Einzelnen von uns. Also wir sind ja diejenigen, die das dann auch relevant machen, indem wir draufklicken.
Das fand ich übrigens ganz spannend, die Rolle von Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, dabei populistische Falschaussagen, Desinformationen oder auch Fakes zu verbreiten, die war hier kaum noch Thema. Sah ein bisschen anders aus bei TikTok, aber insgesamt wenig drüber gesprochen hier.
Wie kommt das? Ist das oldschool?
Ja, also tatsächlich liegt der Fokus einfach auf TikTok im Moment. Ist auch so gewesen bei ARD und ZDF. Die haben gezeigt, wie sie versuchen, die Gen Z damit zu erreichen. Die Tagesschau zum Beispiel, die hat ihren TikTok-Kanal hier vorgestellt. Infotainment für die Gen Z war beim ZDF ein Thema. Wobei ich so ein bisschen auch den Eindruck habe, während der Republika, dass die Öffentlich-Rechtlichen dabei eine Gruppe vergessen. Die migrantische, fehlende Repräsentation im Öffentlich-Rechtlichen, das war ein großes Thema. Das hat die Journalistin Ezra Karakaya zum Beispiel kritisiert im Stile der Tagesschau.
Fehlende Diversität in Redaktionen untergräbt das Vertrauen in die Medien, insbesondere bei marginalisierten Gruppen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Wenn die Redaktionen nicht divers aufgestellt sind und Journalisten ähnliche sozioökonomische und kulturelle Hintergründe haben, kann dies zu einer Berichterstattung führen, die bestimmte Themen, Perspektiven und Bevölkerungsgruppen vernachlässigt.
Karakaya sagt, das führt dann zu mangelndem Vertrauen, zu Nachrichtenmüdigkeit bei den betreffenden Gruppen und damit auch zu einem Abwenden von öffentlich-rechtlichen Medien. Und das war wirklich eine bittere Abrechnung mit den Öffentlich-Rechtlichen und nicht die einzige hier. Mangelnde Perspektivenvielfalt, fehlende Repräsentation, das war hier immer wieder mal Thema.
Sascha Wandhöfer von der Republika in Berlin und vielleicht noch ein kurzer Nachtrag in Sachen Sylt und moderne Berichterstattung. Da empfehlen wir Ihnen auch unsere Sendung Systemfragen, in der die Kolleginnen und Kollegen morgen der Rolle von Emotionen nachgehen, die auch das Thema Sylt bestimmen und die in den sozialen Medien ganz bewusst und gezielt eingesetzt werden. Ab morgen im Netz und um 20.10 Uhr im Radio. Medias Res ist hier, Deutschlandfunk. Zumindest in der Theorie visionären Vibes von der Republika in Sachen KI spinnen wir jetzt weiter, verbunden mit der Frage, wie wahrhaftig bzw. ehrlich KI in Form von Chatbots eigentlich ist. Elon Musk zumindest findet, dass die gängigen Modelle wie ChatGPT zum Beispiel eher Opfer einer aus seiner Sicht falschen politischen Korrektheit ist und hat unter anderem deswegen $6 Milliarden für seine Firma xAI in die Hand genommen. Es geht natürlich um Macht und Monopole in Sachen KI und in Sachen Wahrheit. Nils Dams berichtet.
Eine Tech-Konferenz in Paris vor ein paar Tagen. Elon Musk ist per Video zugeschaltet und wird gefragt, was er mit seiner neuen KI-Firma vorhat. Das Ziel von xAI, wir wollen so wahrheitsgetreu wie möglich sein, auch wenn das unpopulär ist. Denn andere KIs von OpenAI wie ChatGPT oder der Gemini-Chatbot von Google seien seiner Meinung nach auf dem falschen Weg. Meine Sorge ist, dass die nicht die absolute Wahrheit sagen und politisch zu korrekt sind. Ein Beispiel hat er auch. Gemini sollte ein Bild der Gründerväter der USA erstellen und hat George Washington als Schwarzen dargestellt, was er nicht war. Diesen Fehler hat die Google-KI tatsächlich gemacht. Hintergrund waren Sicherheitsmaßnahmen, die rassistische Darstellungen verhindern sollen. Musk ist nicht bekannt dafür, auf seinen Plattformen für Sicherheit Sicherheit zu sorgen. Im Gegenteil. Bei X, früher Twitter, hat er einen Großteil des Personals entlassen. Seitdem gibt es laut Studien mehr Hassrede, antisemitische und rassistische Inhalte. Die Folge? Viele große Werbekunden buchen keine Anzeigen mehr. Und trotzdem?
He's not having any trouble fundraising for XAI.
Hat Musk keine Probleme gehabt, Geld für XAI einzusammeln, sagt Becky Peterson, Journalistin beim Tech-Fachmagazin The Information. Die 6 Milliarden Dollar kommen unter anderem von großen Risikokapitalgebern wie Andreessen Horowitz oder der Firma Sequoia Capital.
There's people who think he's gonna
Es gibt Leute, die glauben, er wird ein Kaninchen aus dem Hut ziehen, dass er die cleverste KI der Welt trainiert, indem er Tesla-Daten verwendet und die dann früh mit dabei waren. Unklar ist, ob Tesla-Daten tatsächlich verwendet werden und ob das überhaupt rechtlich möglich ist. Musk hat aber öffentlich schon darüber gesprochen, dass Tweets und Posts von X bzw. Twitter verwendet wurden. XAI hat damit Grok trainiert, ein Chatbot, der bisher nur zahlenden X-Usern zur Verfügung steht. Im Moment findet ein Wettrennen um die besten KI-Modelle statt. Aber wie gut stehen die Chancen für XAI, vorne mitzuspielen? Neben riesigen Datenmengen brauchen KI-Firmen vor allem auch extrem schnelle und teure Computerchips. Musk hat jetzt zwar das Geld und auch den Zugriff auf die neueste Generation dieser Chips. Er will damit bis Ende nächsten Jahres einen Supercomputer bauen und damit die KI trainieren. Der größte Konkurrent OpenAI hat allerdings noch mehr Geld und kommt noch früher an die von Musk genannte Rechnerleistung. Journalistin Becky Peterson meint,
Maybe the money will transform
vielleicht kann XAI mit dem Geld aufholen, aber sie sind ziemlich hinten dran.
Right,
obwohl sich Elon Musk schon seit Jahren mit KI beschäftigt. 2015 gehörte er zu den Mitgründern von OpenAI. Nach einem Streit mit dem jetzigen Chef Sam Altman verließ er aber die Firma, die 2022 ChatGPT veröffentlicht und damit den neuen KI-Hype ausgelöst hat. Im März hat Musk OpenAI verklagt. Der Vorwurf, die Firma hätte ihre eigentliche Mission, KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln, aufgegeben. Jetzt ist er an seinen eigenen KI-Modellen. Denn, sagt er,
so it's either participate and try to build
entweder macht man mit und versucht, die besten KIs zu bauen, oder schaut zu, wie das andere machen.
Or watch others do it.
Elon Musks Pläne mit XAI. Nils Dams berichtete. Ehrwürdig und monumental präsentiert sich die deutsche Medienlandschaft, zumindest wenn wir auf die Gebäude der großen Verlage und Sender schauen. Monumental, aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich spreche zu Ihnen aus einem 102 Meter hohen Turm aus dem Jahr 1978. Und das gilt für viele Medienimmobilien. In Baden-Baden zum Beispiel stehen Studiogebäude des SWR kurz vor dem Abriss. Das Hochhaus der Deutschen Welle ist auch schon weg. Und in München wird derzeit diskutiert, ob nicht auch der Studiobau des Bayerischen Rundfunks weg kann, weil die Redaktionen ja eh alle schon weggezogen sind nach außerhalb. Den oft historischen Nachkriegsgebäuden der Medienhäuser und Mädchenhäuser natürlich nicht, geht es an den Kragen. Und das zieht nicht nur aus architektonischer Sicht die Frage nach sich, ist das jetzt Mediengeschichte oder kann das weg? Susanne Lettenbauer hat recherchiert.
Aus dem Roman Die Blechtrommel, das erste Kapitel, Der weite Rock.
Günter Grass liest im November 1958 im Studiobau des Bayerischen Rundfunks aus seinem noch unveröffentlichten Manuskript Der Blechtrommel. Ein Highlight für Radiohörerinnen und Hörer und ein Höhepunkt auch für das Publikum mitten im Münchner Stadtzentrum. Der BR-Studiobau, ein öffentlicher Ort voller Mediengeschichte, für Debatten, Diskurse, letztlich für Demokratie. Ein Ort, der jetzt abgerissen werden soll, denn der Sender zieht peu à peu an den Rand der Stadt.
Letztendlich geht es um Kosten, weil es ja umgezogen nach Freimandraus. Man hat da sein Hochhaus errichtet in der Nähe von der Kläranlage Richtung Allianz Arena. die zentrale Lage, die der BR da gehabt hat, die ist einfach nicht ersetzbar.
Es gehe ihm nicht um Nostalgie, sagt der bayerische Künstler Hans Well, bekannt von der Musik- und Kabarettgruppe Biermöselblosen. Allzu viel Nähe zum lange CSU-dominierten Bayerischen Rundfunk kann man ihm, der immer wieder von BR-Leitungsfunktionären ausgeladen wurde, nicht nachsagen. Aber dass deutschlandweit viele Medien ihre noch funktionstüchtigen Gebäude aus der Nachkriegszeit verlassen und verlassen haben, so wie 2010 die Süddeutsche Zeitung, bis dahin zentral gelegen direkt am Marienplatz in München, 63 Jahre lang, mit Lesesaal und Café, sei ein Verlust an demokratischem Diskurs.
Leute fahren einfach ungern da raus, so eine halbe Stunde lang mit S-Bahn oder U-Bahn, oder U-Bahn-Anschluss gibt's gar nicht, und tun sich das einfach ungern an.
Historische Theaterbauten würde man ja auch nicht abreißen, betont die Medienhistorikerin Daniela Zetti. Medienhäuser seien in der Nachkriegszeit ja ganz bewusst in die Mitte der Gesellschaft gebaut worden.
Studios der 50er Jahre, die zeichnen sich dadurch aus, die haben sogenannte große Sendesäle, wie ein Theater oder so, die haben diese Publikumssäle. Genau diese gezeigte Verbindung mit der Gesellschaft, die ist in diesen früheren Bauten sehr, sehr präsent.
Produktionen für die Programme der ARD werden immer häufiger outgesourced. Die Unabhängigkeit von externen Firmen sei aber ein zentraler Punkt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Nachkriegszeit gewesen. Als Lehre aus der Weimarer Republik und Nazizeit, als der Rundfunk noch zum Postministerium gehörte, so Medienhistorikerin Zetti. Homeoffice, fehlende Eigenproduktionen, gut ausgestattete Home-Studios, alles Ursachen für die geringe Auslastung und damit Unrentabilität der alten Häuser heute. Ein Teufelskreis, weiß Toningenieur Wolfgang Rhein. 23 Jahre arbeitete er im 1950 erbauten Hans-Rossbau-Studio des SWR in Baden-Baden. Das wird derzeit bereits abgerissen. Und ähnlich wie jetzt beim BR hatte man zuvor versucht, den Denkmalschutz einzuschalten.
Dann hat sich aber herausgestellt, dass der Denkmalschutz gerade deswegen das Gebäude nicht geschützt hat, weil es im Laufe der Jahre verändert wurde. Also es wurde immer wieder den technischen und akustischen Erfordernissen der jeweiligen Zeit angepasst. Und das zeigt schon, dass das Studio eigentlich bis ganz zum Schluss vollkommen up to date war.
Ein Fehler? Im Hans-Rossbaut-Studio gingen die wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts aus und ein, probten für die Uraufführungen in Donaueschingen. Die Akustik des Gebäudes, in der Nachkriegszeit äußerst sorgfältig, nach noch heute gültigen Regeln errichtet, sei in einem Neubau so nie wieder realisierbar, ist Rhein überzeugt. Ob das Medienhäusern und Verlagen hilft, sich nachhaltig finanziell zu sanieren, bezweifelt der Bund Deutscher Architekten BDA. Der Studiobau des Bayerischen Rundfunks, aber auch andere betroffene Gebäude sind im Abrissatlas des BDA unter 14.000 anderen aufgeführt. Unabhängig von dem politischen Signal, das von dem Verlassen historischer Medienhäuser ausgeht, werde trotz Kostensteigerungen viel zu viel abgerissen, kritisiert BDA-Präsidentin Susanne Watzek. Und hochaufwendige Radio- und Fernsehstudios neu zu bauen, sei nicht günstiger und vor allem nicht nachhaltig.
Wir sind nicht plötzlich zu doof dafür, das zu machen, aber diese alten Häuser haben dieses Haus-im-Haus-Prinzip im Grunde schon und sind damit natürlich bestens geeignet, weiterhin genutzt zu werden.
Im Bayerischen Rundfunk wird jetzt diskutiert, die Studios aus dem alten Bau in der Münchner Maasstraße ins Verwaltungsgebäude nebenan zu verlegen. Zum Beispiel auf das derzeitige Parkdeck.
Was machen mit den ehrwürdigen Medienklötzen? Susanne Lettenbauer hat recherchiert für Medias Res. Die Kirche ist in der Krise, das wissen Sie. Gründe dafür gibt es viele, nicht mehr zeitgemäß, mangelhafte Transparenz und Aufklärung von Straftaten wie sexuelle Übergriffe. Ja, und dann ist da ja auch noch der eigentliche Dreh- und Angelpunkt des Christentums, der Glaube nämlich, der eine sehr lange Zeit gestützt, legitimiert oder flankiert wurde von und durch Wunder. Sie wissen schon, blutende Augen, Erscheinungen, spontane Heilungen und sowas, die als Zeichen Gottes und daher als dessen Existenzbeleg gedeutet wurden. Nun kommt aber die moderne Debatte der Fake News und die ebenso modernen Tools der sozialen Medien ins Spiel, schwierigerweise. Und beides stellt die katholische Kirche vor eine Art, sagen wir, mirakulöse Herausforderung. Unsere Kolumnistin klärt auf.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wasil.
Im Namen des Vaters, des Sohnes, aber vor allem im Namen unseres Geistes. Der Vatikan steht vor einer informationellen Glaubenskrise. In einer Post-Truth-Wirklichkeit zwischen Fake News und Faktenchecks sitzt der Heilige Stuhl gewissermaßen selbst zwischen zwei Thronen. Zwischen der Widerlegung von Scharlatanerie auf der einen und der Anerkennung von Wundern als Beleg für göttliches Wirken auf der anderen Seite. Die Maßstäbe, nach denen übernatürliche Phänomene offiziell als Wunder bewertet und akzeptiert werden, mussten angesichts medialer Entwicklungen reformiert werden. Und gerade hat die katholische Kirche neue Kategorien veröffentlicht, nach denen eine blutweinende Madonna oder eine spontane Heilung als vatikanstaatlich anerkanntes Wunder gelten. Die letzten Richtlinien zur Bewertung der Authentizität solcher Erscheinungen stammen aus 1978. Seitdem kam jedoch Internet, Smartphones, soziale Medien, systematische Desinformation und nun auch künstliche Intelligenz hinzu. Und all das lässt nun offenbar auch Kirchenvertreter skeptisch blicken auf das, was als Zeichen Gottes gedeutet wird. Der Vatikan möchte mit dem spirituellen Sendeauftrag, den er hat, ja keine Märchen verbreiten und sich auch vor dem Vorwurf schützen, zuzulassen, dass sich apokalyptische Prophezeiungen immer schneller ausbreiten und Verwirrung unter den Gläubigen verursachen. Zudem will man Betrügern besser Einhalt gebieten, die aus den falschen Götzen Geld machen wollen. Die zuständige Vatikanbehörde, das mächtige Glaubensdikasterium, hat schlicht erkannt, dass die bisherigen, bald 50 Jahre alten Normen nicht mehr ausreichen, um der heutigen Flut an Falschinformationen beizukommen. Neu ist dabei auch, dass die Entscheidung über die Echtheit übernatürlicher Phänomene schneller getroffen werden soll, was im digitalen Zeitalter besonders wichtig ist. Früher dauerte eine Bewertung bis zu Jahrzehnten. Es ist nicht nur ein medienethischer Auftrag, den die Kirche hier als Redaktion Gottes erfüllt, es ist auch ein religiöser. Gläubige sind aufgerufen, die Wahrheit zu suchen und zu verkünden. Genauso, wie es in dem Sachbuch-Bestseller namens Bibel heißt. Die neuen Richtlinien beinhalten 6 Kategorien zur Beurteilung übernatürlicher Phänomene. Neben der klassischen Bewertung, ob ein Wunder vorliegt oder nicht, gibt es nun auch eine Grauzone, die von Nihil Obstat, bedeutet nichts steht entgegen, bis hin zur klaren Ablehnung reicht. Und hier greift gewissermaßen die Pascalsche Wette, das berühmte Argument für den Glauben an einen Gott. Beim Attest Nihil Obstat steht die Kirche der frommen Würdigung eines wunderlichen Phänomens zwar nicht entgegen, spricht als Stiftung Wundertest, die sie ist, aber auch kein ausdrückliches göttliche Prüfung bestanden aus. Man kann also guten Gewissens an die weinenden Madonnen glauben, während sich die Kirche irgendwie doch raushält. Angesichts der heutigen Medienlandschaft und der zunehmenden Verbreitung von Fake News ist es ein interessanter Schritt der Kirche, die Bewertung dessen, was ein wahrhaftiges Gotteszeichen ist, strenger zu gestalten. Vielleicht ist das größte Wunder dabei, dass die Kirche mit der Zeit geht und ihre Rolle als verantwortungsvoller Sender von Informationen und Fakten ernst nimmt. Denn zumindest eines ist sicher und bedarf keiner Überprüfung durch das Glaubensdikasterium. In einer Welt voller Zweifel bleibt der Glaube an die Wahrheit das höchste Gut.
Die Kolumne hier in Medias Res. Das Konzept Familie trifft auf das Konzept Emanzipation im neuen Roman der amerikanischen Autorin Anne Napolitano, was aber durchaus funktionieren kann. Die Rezension gleich im Büchermarkt bei den Kolleginnen und Kollegen um kurz nach 16 Uhr nach den Nachrichten. Medias Res wie immer als Live-Version morgen wieder ab 15:35 und wenn Sie mögen natürlich jederzeit als Podcast. Die DLF-Audiothek-App zum Beispiel bietet sich da an oder ein Klick ins Netz deutschlandfunk.de auch. Das war's von uns. Das Team von Medias Res sagt Tschüss. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.